Ich möchte euch einladen, mitzukommen auf eine Reise. Die wird sich nicht nur auf die nächsten Minuten, gibt keine Zeitangabe an, beschränken, sondern die wird über einen längeren Zeitraum gehen. Und das ist eine Reise zu unserer Quelle und das ist auch eine Reise zu unserem Ziel. Das ist eine Reise, von der ich glaube, dass sie uns ermutigen und herausfordern wird. Es ist nämlich eine Reise durch eines der längeren Bücher im Neuen Testament, durch die Apostelgeschichte von Lukas. Und ich bin da seit einigen Monaten mindestens dran, dass ich immer wieder das so im Hinterkopf habe, eigentlich möchte ich durch die Apostelgeschichte predigen. Dass wir lernen, wie hat das Evangelium sich ausgebreitet, wie hat es mit Kraft gewirkt, Leben verändert und es ja eine ganze Welt verändert. Wie ist die Gemeinde entstanden und was erfahren wir über uns als Gemeinde? Und ich hatte immer so ein bisschen Angst vor der eigenen Courage, weil das doch ein etwas größeres Projekt ist. Also Ruth oder Philemon-Brief, Predigtreihe oder so, macht man dann mal eher. Und ich weiß noch nicht ganz genau, wo das hingeht. Also das einfach als kleine Warnung am Anfang. Ich habe die nicht durchgetaktet und durchterminiert. Wir werden nicht jede Woche in der Apostelgeschichte sein. Wir werden vielleicht auch mal springen. Wir werden manches im Detail anschauen, manches mehr im Vogelflug. Und ja, keine Ahnung, ob und wann wir in Kapitel 28 ankommen werden. Aber ich lade euch ein, euch ja mit auf den Weg zu machen, weil ich glaube, dass es sich lohnt. Ich glaube, dass es wirklich kostbar ist, einzutauchen in die Taten der Apostel, wie dieses Buch auf Griechisch heißt. Und nicht wenige Ausleger haben gesagt, eigentlich müsste dieses Buch die Taten des Heiligen Geistes durch die Apostel heißen. Aber das gilt dann wiederum auch für die anderen Bücher im Neuen Testament. Ich glaube, es ist es wert, weil uns dieses Buch mit auf die Reise nimmt zu unserer Quelle und zu unserem Ziel. Ich will das kurz erklären, bevor ich einsteige. Einmal der Weg zu unserer Quelle. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dann beantwortet sich die Frage, wo kommen wir her als Christen? Die Apostelgeschichte schlägt sozusagen die Brücke von Jesus, wie er mit seinen Jüngern auf den staubigen Straßen Palästinas unterwegs war, in den Alltag der Gemeinde, erstmal der ersten Gemeinde und dann auch uns als Gemeinde. Wie hängt das zusammen? Hat Jesus überhaupt Kirche gewollt? Hat Jesus überhaupt Gemeinde gewollt? Das wird auch von Theologen bestritten hier und da. Und wenn wir die Apostelgeschichte lesen, sehen wir, der Auferstandene selbst, Jesus, beauftragt und sendet und bevollmächtigt seine Jünger. Und er selbst gründet und baut und schützt auch seine Gemeinde. Denkt an Saulus auf dem Weg nach Damaskus, der unterwegs ist, Christen zu verfolgen. Und Jesus sagt zu ihm nicht, warum verfolgst du diese religiöse Organisation? Oder warum verfolgst du diese institutionalisierte Kirche, die sich von mir entfernt hat? Sondern er sagt, warum verfolgst du mich? Und ich glaube, das sagt Jesus heute überall, wo Christen verfolgt werden. Sagt er, warum verfolgt ihr mich? Er identifiziert sich total, das lernen wir in der Apostelgeschichte, mit seiner Gemeinde, auch mit uns als Gemeinde. In der Apostelgeschichte erfahren wir, die Gemeinde entsteht nach dem Willen Jesu. Und dann da ist Ermutigung und da ist dann auch Herausforderung, wie ich gesagt habe. Denn dann haben wir auch die Frage, ja, wie entspricht Gemeinde denn dem Willen Jesu? Wenn wir sagen würden, ja, Jesus hat was Dinge gesagt und dann haben wir uns organisiert als Fanclub nach unseren eigenen Ideen, dann wären wir auch frei, diesen Fanclub zu gestalten, so wie wir das wollen. Ist ja ein freies Land, kann ja jeder machen, was er will. Aber wenn Jesus das gegründet hat, wenn Jesus das Haupt ist, wenn Jesus der Herr ist, wenn Jesus sich so identifiziert wie auf der Straße nach Damaskus, dann müssen wir ihn fragen, ja, wie möchtest du denn deine Gemeinde haben? Wie möchtest du uns denn haben? Und wo willst du auch Veränderung wirken unter uns? Also das ist die Frage nach der Quelle. Und da merkt ihr schon, geht es schon nach vorne. Da ist auch die Frage nach unserem Ziel. Wohin sind wir unterwegs? Also die Apostelgeschichte ist ein faszinierendes Werk, einfach als Chronik schon mal, als erste Kirchengeschichte. Und Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, als zweiten Band sozusagen nach seinem Evangelium, hat als treuer Chronist gearbeitet. Wir lesen das am Anfang vom Lukas-Evangelium. Da heißt es schon, viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt auch ich es für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Und so ähnlich beginnt er die Apostelgeschichte, werden wir gleich sehen. Also, Lukas war selber kein Apostel, war noch nicht mal Jude, war Grieche, Mediziner, und er sagt, ich habe recherchiert, ich habe Zeugen befragt. Ich habe also ja gearbeitet wie ein Historiker, um eine gesicherte Grundlage zu schaffen für deinen Glauben, Theophilus. Theophilus, Namen kann man mit Gottlieb übersetzen, wahrscheinlich ein vornehmer Römer, der Christ geworden war und der vielleicht auch dieses ganze Werk finanziert hat. Und Lukas will ihm erklären, worum es geht im Glauben. In dem Evangelium, wie war das mit Jesus? Und dann in der Apostelgeschichte, wie war das, wie ist diese Botschaft zu mir nach Rom gekommen? Ist die Hypothese, dass er in Rom vielleicht saß und die Apostelgeschichte endet dann ja in Rom. Also Lukas hat als Chronist, als Historiker gearbeitet, aber weit mehr als das. Wir werden sehen, Lukas und durch ihn der Heilige Geist, der ihn geleitet hat, will uns zeigen, wie Gemeinde aussehen soll, wie Jesus seine Gemeinde haben will. Und wir haben viele positive, ermutigende Beispiele und wir haben auch manche erschreckende Negativbeispiele. Also für die Lateiner, es ist nicht nur deskriptiv, also beschreibend, aha, so war das, ist ja interessant, oder auch nicht, Geschichte fand ich immer langweilig oder so, sondern auch präskriptiv, also vorschreibend. Das heißt, Jesus hat einen Plan, wie er auch heute Gemeinde haben will. Das ist nicht ein Plan, wo es um Methoden im Detail geht oder Gemeindestruktur im Detail. Ja, muss man Hauskreise haben oder darf man die haben? Gucken wir in Apostelgeschichte. Aber wir erfahren, was ist die Quelle der Gemeinde? Was ist die Botschaft der Gemeinde? Wie soll die Lebendigkeit der Gemeinde aussehen? Und all das ist dann nicht nur Erinnerung an die gute alte Zeit, ach, so schön war es damals, sondern das ist der Maßstab, an dem Gemeinde heute zu messen ist. Und dann lesen wir und dann fragen wir immer wieder, ja, wie sieht es bei uns aus? Und das wird uns in aller Regel nicht in Selbstzufriedenheit führen, sondern auf die Knie, dass wir sagen, Herr, erbarme dich und Herr, sende deinen Geist. Wir haben das formuliert als Ansgar-Kirche in unserem Gemeindeprofil, in unserer Gemeindeordnung. Sie sagen, wir verstehen uns als charismatisch, indem, dass wir sagen, das, was im Neuen Testament beschrieben ist als Geistwirkung, ist auch für uns heute von Gott gewollt und von Gott verheißen. Und dann weiter, die Ansgar-Kirche versteht die geistliche Lebendigkeit der Frühkirche, also siehe Apostelgeschichte, nicht nur als historischen Ausgangspunkt, so schön war es damals, sondern auch als Lebenswirklichkeit, die sie heute anstrebt. Anders gesagt, die Apostelgeschichte liegt nicht nur hinter uns, sie liegt auch vor uns. Und ich bin überzeugt, dass Jesus durch seinen Heiligen Geist es wirken will. Er freut sich, wenn wir diese Sehnsucht entwickeln, weil er sagt, endlich kommst du dahin, wo ich schon lange bin, dass du dir das wünschst. Und jetzt geht es Schritt für Schritt weiter. Wolfram Kopfermann, der Gründer der Ansgar-Kirche, hat Erweckung einmal definiert als Rückgewinnung neutestamentlicher Normalität. Will sagen, das, was wir im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte lesen von Gemeinde, ist nicht die Ausnahme, als sie mal richtig, richtig gut drauf waren, sondern das ist das, wie Jesus sich das gedacht hat, wie es normalerweise sein soll. Und wir sind, erlaube ich so pauschal zu sagen, die Abweichung von der Norm. Und wir beten und wir ringen darum, dass Jesus da etwas verändert. Also, die Versuchung ist, dass wir dann die Apostelgeschichte uns anpassen und sagen, naja, ganz so toll war das ja auch nicht und da gab es ja auch Streit und die hatten ja auch, natürlich hatten die Schwierigkeiten. Frage ist, wie sind sie damit umgegangen? Und wie hat der Heilige Geist gewirkt in dem? Sondern, dass wir nicht das, die Bibel uns anpassen, das gilt übrigens in allen Bereichen, auch in der Ethik, wie soll ich leben, wie gehe ich mit Sexualität um, wie gehe ich mit Geld um, passe ich nicht die Bibel mir an, doch die Zeiten haben sich halt geändert, ja, schlimm genug, sondern wir wollen uns dem Wort anpassen, wir wollen uns Jesus anpassen. Also, ich will einsteigen in Kapitel 1 und da wird gleich die Frage aufgerollt, was ist unser zentraler Auftrag als Christen, als Gemeinde? Und ich bin wieder begeistert vom Heiligen Geist, weil die Antwort eigentlich schon sich durch diesen Gottesdienst gezogen hat, gerade eben durch die Zeugnisse. Ich mache aber trotzdem weiter. Also, was ist der zentrale Auftrag? Es gibt viele gute Dinge, die wir tun. Gemeinschaft pflegen. Ist wunderbar, brauchen wir. Einen Ort zu haben, wo wir geistlich überhaupt leben und überleben können in einer Welt, die das nicht immer fördert. Ja, wir sollen Gutes tun, ja. Wir sollen uns reinhalten von Sünde oder neu gereinigt werden. Ja, wir sollen Werte vermitteln, auch in die Gesellschaft hinein. Das sind alles gute Dinge. Wir sollen Gottes Nähe suchen in der Anbetung. Da wird's ganz heiß, weil da würde ich sagen, ja, das ist unsere zentrale Berufung. Aber das ist was wir in alle Ewigkeit tun werden. Es gibt aber ein paar Dinge, die können wir nur hier tun. Die können wir nur tun, bevor Jesus wiederkommt. Dazu gehört Sündigen. Ich glaube, das ist nicht unser Auftrag. Und dazu gehört das, wovon Apostelgeschichte 1 redet. Und das will ich euch lesen. Ich lese das ganze Kapitel und werde dann nicht Vers für Vers durchgehen. Nein. Aber Vogelflug, habe ich vorhin gesagt. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht an, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde, von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte, und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. An einem dieser Tage trat Petrus vor die Versammelten, es waren etwa 120 Personen zusammengekommen, und sagte, liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, musste sich erfüllen. Es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hat. Judas war einer von uns 12 und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahmen. Von dem Geld, das er für diese verwerfliche Tat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Dort stürzte er kopfüber zu Boden, so dass sein Leib aufplatzte und alle seine Eingeweide heraustraten. Bald wussten alle davon, die in Jerusalem wohnten, und seitdem wird dieses Grundstück Blutacker genannt, in ihrer Sprache Hakeldamach. Die Voraussage, an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Es heißt dort, das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen. Niemand soll mehr darauf wohnen. Und an einer anderen Stelle heißt es, sein Amt soll jemand anders übernehmen. Dieser andere muss nun einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus der Herr unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Die Versammelten stellten zwei Kandidaten auf, Josef mit dem Beinamen Barsabbas, der auch Justus genannt wurde, und Matthias. Dann beteten sie, Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeige uns, welchen von diesen beiden du dazu ausgewählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Judas hat ja seinen Platz verlassen und ist dorthin gegangen, wohin er gehört. Wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? Daraufhin ließen sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthias und er wurde als Zwölfter in den Kreis der Apostel aufgenommen. Amen. Also, was ist der zentrale Auftrag? Vers 8 lesen wir. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Und in Vers 22 lesen wir, einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. Also, Zeugen der Auferstehung sind gesucht. Und ich habe gedacht, hier kamen Menschen nach vorne, die bezeugt haben, wie gut Gott ist, oder die bezeugt haben, wie sie Zeugen sein konnten dafür, wie gut Gott ist, in einem konkreten Gespräch. Wir sind gerufen, Zeugen zu sein, und wir erfahren einiges hier in diesem Kapitel über diesen Zeugendienst. Gemerkt, sind ja eigentlich zwei Geschichten, aber das ist der rote Faden, der sich so durchzieht. Das erste ist die Basis, das ist die schlichte Botschaft und die alles verändernde Botschaft. Jesus lebt. Der Herr ist auferstanden. Ja, wie geht das bei Ostern weiter? Er ist wahrhaftig, ja, murmel, murmel. Er ist wahrhaftig auferstanden. Also, es geht damit los, dass Jesus lebt und die erste Kirchengeschichte beginnt nicht mit einem Komitee, was sich zusammensetzt, was denn jetzt nach dem Ableben des Gründers zu tun sei, beginnt nicht mit einer Gründungssynode, die irgendwelche Papiere produziert, sondern die erste Kirchengeschichte beginnt mit dem lebendigen Christus. Und endet übrigens, ja, wird nie über ihn hinauskommen. Der Arzt Lukas, das erfahren wir später in einem der Briefe, dass er Arzt war, er berichtet, dass Jesus viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Er ist tatsächlich auferstanden. Er lebt, er ist der König, er wird wiederkommen. Und um ihn dreht sich dieses Zeugnis. Sie sind nicht Zeugen einer Botschaft in erster Linie, nicht Zeugen einer Moral, nicht Zeugen einer Ideologie, sondern Zeugen dieses lebendigen Jesus. Und wir dürfen wissen, Jesus lebt. Er lebt, er ist hier, er ist unter uns und er wirkt in dieser Welt. Und überall, wo du hinkommst, zu wissen, der Herr ist schon da und der Herr kommt durch dich dahin und er will dort wirken. Jesus lebt. Amen? Ah, ja, jetzt. Dann, da haben wir gesehen, Jesus beruft Zeugen seiner Auferstehung. Jesus hatte seinen Jüngern den Auftrag gegeben, seine Botschaft auszubreiten. Er berief die 12, dass sie das Evangelium vom Reich ausbreiten sollten, vom Königreich Gottes. Und das Königreich Gottes dreht sich um den König. Und das ist Jesus. Sie sollten in seinem Namen predigen, lehren, Kranke heilen, Dämonen austreiben. Wir werden sehen, in der Apostelgeschichte zieht sich dieser Auftrag durch. Aber jetzt präzisiert sich dieser Auftrag. Sie sollen bezeugen, dass er der Auferstandene ist, dass er lebt. Als Zeugen, die dabei waren. Das heißt, hier wird nicht eine fromme Legende gesponnen. Die Jünger haben jahrelang zusammengesessen, haben sich überlegt, wie sie sich einen Reim drauf machen können, dass der Messias jetzt doch getötet wurde. Und dann hatte einer die zündende Idee, dass man ja erzählen könnte, er sei auferstanden. Oder sie haben Halluzinationen gehabt oder Jesus ist ins Kerygma hinein, in die Verkündigung hinein auferstanden, hat Rudolf Bultmann in Marburg gesagt. Also Hauptsache ist, wir predigen ihn als den Auferstandenen, egal was jetzt im Grab passiert ist. Nein, Jesus, sie haben gesehen, wie er ins Grab gelegt wurde und ein paar Tage später stand er bei ihnen auf der Matte und das war das Letzte, womit sie gerechnet haben. Sie haben sich das nicht herbeigeträumt. Sie haben geschrien, weil sie dachten, sie sehen ein Gespenst. Ja, das war kein Wunschtraum. Maria Magdalena sagt, ja, bist du der Gärtner? Wo hast du die Leiche hingeschleppt? Und so weiter. Es hat sie völlig überraschend getroffen. Und jetzt sollen sie das bezeugen. So wie die ersten Frauen, die am Grab waren. Das ist interessant, weil Frauen als Zeugen vor Gericht nicht viel wert waren damals. Und das wäre also sehr schlecht erfunden, die Geschichte, wenn man da ausgerechnet Frauen sich ausgedacht hätte als erste Zeuginnen. Also, Jesus hat das Grab verlassen und die ihn vorher und hinterher kannten, sind jetzt seine Zeugen und er sendet sie. Und das ist ihr Auftrag und in dem Sinn ist Apostel auch nicht ein Ehrentitel, sondern ein Arbeitsauftrag. Ja, ein Apostolos ist ein Gesandter. Das lateinische Wort übrigens, wenn man das Wort übersetzt, heißt Missionar. Also jemand, der mit einem Auftrag geschickt worden ist. Und Judas hatte auf dramatische Weise seinen Auftrag verlassen. Er hatte Jesus verraten. Und Petrus sagt hier, oder die Gemeinde sagt, sehr drastisch, er ist da hingegangen, wo er hingehört. Und jetzt wird ein Nachfolger gesucht. Damit es wieder 12 sind, und man kann darüber diskutieren, war das denn so richtig, wollte das Jesus so haben, dass er hat ja einfach gesagt, betet, wartet und nicht wählt noch einen Apostel. Später machen sie das dann nicht, als der Jakobus hingerichtet wird, in Apostelgeschichte 12 wird dann nicht nochmal wieder jemand nachgewählt. Kann man darüber streiten, ob das jetzt hier so gedacht war. Aber interessant ist, wer hier gesucht wird. Hier wird nicht einfach geguckt, okay, wir haben Platz frei, irgendwie jemand, der gut reden kann oder so, soll dazukommen, sondern Vers 21, dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus, der Herr, unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel hinaufgenommen wurde. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung Jesu sein. In Markus 3 lesen wir, Jesus beruft die 12 Jünger, damit sie bei ihm seien und damit sie dann predigen und all die anderen Dinge tun. Und hier sagt Petrus, es muss einer gewesen sein, der bei Jesus gewesen ist. Und das übrigens später dann auch, als sie öffentlich predigen in Jerusalem, sagt man über sie, ja, das sind ungelehrte Männer, wie können die so predigen? Das merken sie. Und zweitens merken sie aber, dass sie mit Jesus gewesen sind. Ich würde mir wünschen, dass man das über mich, über uns sagen kann, quasi an der Nasenspitze. Der war bei Jesus. Der war mit Jesus zusammen, das merkt man. Ja, manchmal merkt man ja, wenn ich lange mit Sachsen zusammen bin, dann fange ich irgendwann an Sächsisch zu reden, weil das meine Vatersprache ist. So, dass man irgendwann merkt, dass du mit Jesus zusammen gewesen bist, weil du nach Jesus klingst und aussiehst. Also, es sind Zeugen gesucht. Und diese Zeugen sind keine perfekten Menschen, auch abgesehen von Judas. Von Petrus wissen wir, wie kolossal er versagt hat während des Prozesses von Jesus. Und von den anderen wissen wir nicht, wie kolossal die versagt haben, weil die sich zu dem Zeitpunkt schon längst aus dem Staub gemacht hatten. Also Petrus war ja mit Johannes zusammen noch am dichtesten dran. Ja? Die anderen sitzen schon längst irgendwo hinterm Stein. Und kurz vor Himmelfahrt noch, das haben wir gerade gelesen, hier am Anfang des Kapitels demonstrieren die Jünger, wie wenig sie verstanden haben. Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Sie haben immer noch nicht dieses alte Missverständnis begraben, dass Jesus gekommen wäre, um ein politisches Königreich aufzurichten, die Römer zu bekämpfen, Armeen aufzustellen, einen auf Mel Gibson Braveheart zu machen oder so. Sie stecken immer noch in diesem Denken, sagen, okay, jetzt, er war tot, das haben wir nicht auferstanden, gut, jetzt geht's wieder weiter. Und Jesus sagt, es geht um was ganz anderes. Ja, ich habe einen neuen Auftrag für euch. Und das sollen sie tun. Und das tun sie dann auch. Das sehen wir dann, das ist die ganze Apostelgeschichte. Dass sie das bezeugen. Und dass sie nicht aufhören können, als man versucht, sie zu stoppen. Der gleiche Petrus, der während des Prozesses Jesu einknickt vor der Pförtnerin, vor einer Magd, die da am Lagerfeuer sitzt, als sie ihn fragt, ob er zu Jesus gehört, und sagt, na, ich kenne ihn nicht. Und er verflucht sich sogar. Der gleiche Petrus sagt, wenige Wochen später, in Apostelgeschichte 4,20, uns ist es auf jeden Fall unmöglich, nicht von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Luther, wir können ja nicht schweigen von dem, was wir gesehen und gehört haben. Wir müssen das bezeugen. Sie sind Zeugen. Und das hat sich durchgezogen durch das Leben von allen 12. Ihr wisst vielleicht, dass das griechische Wort, was hier als Zeuge wiedergegeben ist, ist das Wort Martys. Und davon haben wir ein Fremdwort, das heißt Märtyrer. Ein Märtyrer ist normalerweise jemand, der für seinen Glauben stirbt oder leidet. Und das gehört zum Zeugen dieser ersten Apostel. Und wir haben das zum Teil in der Geschichte, zum Teil haben wir Legenden, dass sie alle diesen Märtyrertod gestorben sind, um des Evangeliums willen. Johannes ist wahrscheinlich 98 Jahre alt geworden und ist im Exil gestorben, nachdem er auch viel misshandelt wurde, ist aber dann eines natürlichen Todes gestorben. Von Petrus wird berichtet, dass er in Rom mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wurde. Sie wollten ihn kreuzigen und er hat gesagt, ich bin nicht würdig, auf dieselbe Weise zu sterben wie mein Herr, den ich verraten habe. Und haben die Römer waren praktische Leute, aber er ist diesen Tod gestorben. Jakobus wurde enthauptet, das lesen wir schon in Apostelgeschichte 12. Judas Thaddäus wurde in Persien umgebracht. Andreas wurde in Griechenland gekreuzigt, an dem sogenannten Andreaskreuz, was heute an jeder Bahnschranke zu sehen ist, also was wie ein X aussieht, und so weiter. Bartholomäus soll im heutigen Armenien oder Aserbaidschan gefoltert worden, ihm soll die Haut abgezogen worden sein und so weiter. Auch Matthias soll den Märtyrertod gestorben sein. Sie alle waren Zeugen. Bis zum Letzten, bis zu ihrem eigenen Tod. Jesus beruft Zeugen der Auferstehung. Und dann geht es weiter, und das ist frohe Botschaft. Jesus bevollmächtigt seine Zeugen. Ich habe es eben schon gelesen, ich lese es nochmal, weil es der Kern ist. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. Was hat Jesus in Matthäus 28 gesagt? Alle Gewalt ist mir gegeben, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, macht zu Jüngern alle Völker. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Oder in Johannes 20 heißt es, wie mich mein Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und im nächsten Moment heißt es, er haucht sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Also er gibt den Auftrag und er gibt die Vollmacht dazu. Er gibt die Fähigkeit dazu. Das ist so wichtig, weil wir können das alles lesen. Wir können die Apostelgeschichte lesen als Maßstab für uns, wie ich es gerade gesagt habe, und können verzweifeln. Sagen, wie soll das denn gehen? Wir können diese Märtyrergeschichten lesen, das ist die liebe Zeit. Aber diese hingegebenen, todesmutigen Zeugen waren keine Supermänner. Das waren keine Helden. Das waren Fischer und Handwerker, die oft genug über ihre eigenen Worte gestolpert sind. Das haben wir in den Evangelien gelesen. Und die dann mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Und dann ahnst du nicht, was der Heilige Geist tun kann. In dem Leben von einem Petrus, in dem Leben von einem Matthias und in dem Leben von jedem hier. Der Herr bevollmächtigt seine Zeugen. Wir werden nächste Woche weiter darüber reden, aber hier nur so viel dazu. Jesus gibt einen Auftrag und dann nennt er genau eine Voraussetzung. Also, das und das sollt ihr tun und das braucht ihr dafür. Ja, das ist ein ziemlich simples Muster. Also, ich habe diesen Auftrag und ihr müsst genau eine Voraussetzung erfüllen. Eine solide Ausbildung. Ausreichende finanzielle Unterstützung für die ersten 2 Jahre. Eine gute Strategie. Gesellschaftliche Anerkennung, schöne Gebäude. Das alles nennt Jesus nicht und all das hatten sie auch nicht. Gut, sie hatten den Tempel, da haben sie sich noch getroffen am Anfang. Was nennt er? Er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Das ist die eine Herausforderung, die eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit wir diesen Auftrag erfüllen können. Und diese Voraussetzung erfüllen nicht wir, sondern die erfüllt er. Kann mir jemand Halleluja sagen? Renate, du sitzt schon in den Startlöchern die ganze Zeit. Er gibt den Auftrag und er gibt die Vollmacht dazu. Und deshalb macht er die Erfüllung möglich. Das ist das andere. Er sagt nicht, ihr solltet eigentlich Zeugen sein. Ihr müsstet eigentlich. Wir müssten eigentlich viel mehr evangelisieren. Komm, Christen. Ja, wenn du eine Gruppe von Christen zum Schweigen bringen willst, kannst du sie einmal fragen, wie sieht's denn mit deiner stillen Zeit aus? Und zweite Frage, wie ist denn so mit persönlicher Evangelisation, Zeuge sein im Alltag? Da werden Christen oft ganz still und gucken irgendwie zu ihren Schuhen. Aber Jesus sagt nicht, ihr solltet eigentlich, schämt euch. Er sagt, der Heilige Geist wird kommen und ihr werdet sein. Seine Verheißung setzt schon voraus, dass wir auch bereit sind, das mit uns machen zu lassen. Wir haben gelernt, der Heilige Geist ist ein Gentleman und er zwingt uns nicht. Manchmal hilft er ein bisschen nach, das schon. Das werden wir auch sehen in der Apostelgeschichte. Also Jesus beauftragt, er erfüllt, bevollmächtigt und er sendet seine Zeugen in alle Welt. Da können wir nochmal zu 1,8 wieder gehen. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Das ist der Auftrag, den er gibt. Man könnte auch sagen, das ist eine Gliederung der Apostelgeschichte. Also Kapitel 1 bis 7, Jerusalem. Da muss der Heilige Geist ein bisschen nachhelfen. Dann Kapitel 8, auch Samarien. Und dann Judäa. Und ab Kapitel 9, Bekehrung von Saulus Paulus, das Evangelium geht in die ganze Welt. Das ist auch unsere Geschichte. Ich habe gesagt, wir sehen, wo wir herkommen. Also für Theophilus die Frage, wie kommt das nach Rom? Von Jerusalem bis Troas, dann über den Bosporus nach Philippi. Also erste Gemeinde in Europa, ja, gegründet. Teamleiterin vor Ort ist eine Frau übrigens. Und dann von da geht es weiter und schließlich bis nach Rom. Und dann geht es aber weiter, auch es ist auch unsere Geschichte. Der erste Bistum in Trier, auf deutschem Boden ist in Trier, 250 etwa schon. Drittes Jahrhundert. Erste Kirchen in Deutschland. Oder was heute Deutschland ist. Übrigens, die Gebeine des Apostels Matthias, der hier nachnominiert wird, werden dann im 4. Jahrhundert nach Trier überführt. Also er ist nicht in Trier gestorben, aber er ist heute da begraben, sagt man. Dann geht das Evangelium weiter bis nach Amöneburg. Bonifatius, ja. Und dann schließlich sogar nach Marburg. Marburg, Reformation und so weiter. Es geht weiter. Und irgendwer hat dir das Evangelium erzählt. In Marburg oder ganz woanders. Aber wir sehen, dass das Evangelium in alle Welt zu allen Völkern gegangen ist. Oder ist es das? Denn Apostelgeschichte 1,8 ist auch noch offen. Wie die Apostelgeschichte insgesamt offen ist. Wir werden das am Ende sehen, wenn wir da irgendwann ankommen. Kapitel 28 ist Open End. Man fragt sich, was ist denn jetzt? Was ist jetzt passiert? Gut, mancher sagt, Lukas ist an der Stelle gestorben. Das kann natürlich sein, dass er deshalb nicht weiterschreiben konnte. Er berichtet also, wie Paulus in Rom ankommt. Und dann heißt es, dass Paulus da ungehindert predigte. Und dann ist plötzlich die Story zu Ende. Und man fragt sich, wie ist das weitergegangen? Und das ist so der Moment, wo die Kamera wo der Erzähler sozusagen in die Kamera blickt und auf dich guckt und sagt, okay, jetzt seid ihr dran, diese Geschichte weiterzuschreiben. Und heute ist das die Botschaft vom Auferstandenen überall unterwegs, rund um die Erde. Und übrigens, es gibt nicht mehr einen Ausgangspunkt und einen Zielpunkt. Wir festgestellt haben, dass die Erde rund ist. Und so gibt's heute nigerianische Missionare in Deutschland und Latinos in Marokko und Koreaner in Afghanistan. Eine große Missionsbewegung, die sich auf den Weg macht aus China unter dem Motto Back to Jerusalem. Zurück nach Jerusalem, weil die Christen in China in 20er Jahren gesagt haben, ja, bis an die Ende der Erde. Von Jerusalem aus gesehen sind wir am Ende der Erde. Wo gehen wir dann hin? Ja, zurück sozusagen. Und da haben sie gemerkt, zwischen China und Jerusalem liegen die ganzen muslimischen Staaten Zentralasiens, Südasiens, wo es die wenigsten Christen gibt. Und viele, viele chinesische Missionare sind schon längst da. Von denen liest du nichts in der Zeitung. Aber im Himmel sind sie bekannt. Aber noch immer gibt es ungefähr 4000 Volksgruppen auf der Welt, die vom Evangelium unerreicht sind. Das sind 3 Milliarden Menschen, die nicht einfach die Botschaft gehört haben und gesagt haben, nein, brauche ich nicht, sondern die keine Chance haben, in ihrer Kultur, in ihrer Sprache, in ihrer Umgebung von Jesus zu hören. Also der Auftrag ist noch lange nicht erfüllt. Und da kommt die Brücke zu uns. Wir merken schon die ganze Zeit, wie uns diese Geschichte am Hosenbein zieht und sagt, ja, du bist auch gemein. Das ist nicht nur eine Geschichte von den 12. Aber jetzt wird's konkret. Jesus beruft und bevollmächtigt und sendet dich. Wir sind nicht auf Augenzeugen der Auferstehung in dem Sinn wie Matthias, natürlich. Aber wir sind Zeugen. Und er sucht Zeugen. Und das ist wiederum gute Nachricht übrigens. Er sucht nicht Anwälte, die seine Wahrheit beweisen. Er sucht nicht Handelsvertreter, die seine Botschaft verkaufen, an den Mann bringen. Er sucht nicht PR-Berater, die ihm ein neues Image verpassen. Ja, die Kirche muss ja mit der Zeit gehen. Jemand hat gesagt, wer mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, ne? Er sucht auch keine Milizionäre, die alle platt machen, die ihm widersprechen. Er sucht Zeugen. Und die Voraussetzung dafür, dass du Zeuge bist, ist, dass du etwas hast, was du bezeugen kannst. Das ist nicht so kompliziert. Also wenn du gesehen hast, wie die beiden Autos aufeinander geknallt sind, dann kannst du dich als Zeuge melden. Wenn dir das irgendjemand um drei Ecken erzählt hat, dann meldest du dich besser nicht. Also die Voraussetzung, Zeuge zu sein, ist, dass du Jesus kennst. Dass du nicht nur ein Buch über ihn gelesen hast, sondern dass du seine Auferstehungskraft in deinem Leben kennengelernt hast. Und das ist meine Frage an dich heute. Weißt du das? Und mit weißt du, meinst du, meine ich, hast du es erfahren? Weißt du das, dass Jesus deine Lasten getragen hat, deine Sünde vergeben, deinen Namen gerufen, dich geliebt, gesegnet, gerettet? Vertraust du ihm, dass er dich liebt, dass er dich trägt, dass er dich erfüllt, dass er dich gebraucht, dass er dich versorgt, dass er dich in Ewigkeit bei sich haben will? Wenn du sagst nein oder weiß nicht oder drei davon oder vier davon nur, dann lade ich dich ein, komm nachher zu mir, lass uns reden, lass uns beten. Du kannst Jesus kennenlernen, du kannst Jesus empfangen als deinen Herrn. Als den, der mit seiner Auferstehungskraft in deinem Leben wirksam wird, wie wir es gehört haben. Sogar im Knast. Aber wenn du das bezeugen kannst, ja, dann hast du was zu sagen. Dann hast du was zu melden. Wir lassen uns da so leicht einschüchtern, denken, ach, ich habe nicht so viel zu erzählen. Ich habe als junger Christ ganz viele so christliche Biografien gelesen. Kennt ihr die? So diese billigen Taschenbücher. Und die haben mich, die sollten mich eigentlich ermutigen, glaube ich. Die haben mich aber fürchterlich deprimiert. Weil alles so fantastische Geschichten waren, wie Leute aus dem Drogensumpf heraus und aus dem Knast und sonst wo Jesus gefunden haben und ihr Leben hat sich um 180 Grad mindestens gedreht. Und ich habe noch niemals eine Zigarette geraucht und hatte keinen Drogensumpf und so weiter und hatte nicht so ein tolles Zeugnis, was ich erzählen konnte. Bin ganz behütet aufgewachsen und habe irgendwann ist Jesus in mein Leben gekommen und hat gesagt, da geht's jetzt lang. Und gib mir doch dein Leben, ich mach was Gutes draus. Aber du musst keine Angst haben, dass dein Zeugnis nicht gut genug ist. Es ist nicht dein Job, Gott zu verkaufen, ihn möglichst attraktiv zu machen. Also der Zeuge beim Verkehrsunfall oder beim Mordprozess sagt, ja, ich kann nicht so gut erzählen, ich kann nicht so gut reden und so. Ich mag das eigentlich auch gar nicht so. Das ist völlig irrelevant. Wenn du das gesehen hast, was passiert ist, dann musst du davon weitererzählen. Und die Menschen wollen übrigens auch nicht die geschönte Version haben. Die Airbrush-Variante deines Lebens. Sondern sie wollen wissen, wie lebst du denn mit Jesus? In Höhen, in Tiefen. Und wenn du sagst, ich weiß im Moment gar nichts, aber ich weiß, Jesus ist da, dann ist das ein Zeugnis. Es gibt viele Leute, die wissen gar nichts, Punkt. Ich habe gelesen von einem Missionar, Stanley Jones, Amerikaner, der erste Hälfte des 20. Jahrhunderts in Indien war und der sehr lange wirksam gearbeitet hat unter den Gebildeten in Indien. Die meisten Missionsbewegungen in Indien waren mehr unter den, oder sind bis heute mehr unter den Armen, unter den unteren Kasten. Und er hat die Intellektuellen erreicht. Und als er jung war, wusste er nicht, soll ich Anwalt werden oder soll ich Prediger werden? Meine Eltern haben auch gesagt, ich soll Jura studieren. Und er hat sich dann entschieden, dass er als Prediger Anwalt Gottes sein will. Und die Sache Gottes vertreten. Das war also eine edle Berufung für ihn. Und er hat dann seine erste Predigt gehalten. In seiner Heimatgemeinde, viele Freunde sind da gekommen, wie das so ist. Und nach 6 Sätzen verhaspelt er sich und hört sich selbst irgendein Fremdwort sagen, was es gar nicht gibt. Und ein Mädel, der Marina da, lächelt ihn an und in dem Moment ist alles weg. Und er steht da eine Weile schweigend und irgendwann sagt er, es tut mir leid, Freunde, ich habe meine Predigt vergessen. Und watschelt zurück zu seinem Platz und während er da auf dem Weg ist, fragt Gott ihn. In seinem Geist, habe ich nichts für dich getan? Und er sagt, natürlich, doch, klar, Herr. Ja, kannst du ihn nicht davon erzählen? Ja, vielleicht, das kann ich wohl. Und er kehrt wieder um auf die Kanzel und sagt, Freunde, wie ihr seht, kann ich nicht predigen, aber ihr kennt mein Leben vor und nach meiner Bekehrung. Auch wenn ich nicht predigen kann, liebe ich den Herrn und ich will alle Tage meines Lebens sein Zeuge sein. Man hat dann noch ein bisschen weiter geredet und hinterher kommt ein junger Mann zu ihm und sagt, ich will das haben, ich will das finden, was du gefunden hast. Und er geht nach Indien und ja, er wird ein Anwalt Gottes. Und er argumentiert auch und lernt die indische Sprache, die indische Kultur, steigt in die Bibel ein und er ist ein Bote für Jesus, aber er wusste immer, in allererster Linie bin ich ein Zeuge. In allererster Linie bist du ein Zeuge. Ob du predigen kannst oder nicht, du bist ein Zeuge. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und das will er, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, sagt Jesus. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. So sendet dich Jesus hier vor Ort in deinem Jerusalem, da wo dich jeder kennt, das ist manchmal am schwierigsten. In deinem Umfeld, Samaria, das sind die, die schon ein bisschen komisch sind, die fremd sind, die anders sind als du. Und bis an die Enden der Erde. Und ich bin überzeugt, dass Jesus einige hier aus unserer Runde senden will, an die Enden der Erde. Und ich finde es herrlich, einige haben auch gelacht schon in Vers 11, was die Engel sagen zu den Aposteln. Damit will ich schließen. Ihr Männer von Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Kann sich das richtig vorstellen? Alle gucken Jesus hinterher, stehen die Engel da und gucken auch. Und sagen, ja, er wird wiederkommen. Aber inzwischen will er uns hier einsetzen, auf dieser Erde. Zu seiner Ehre, zum Segen für viele Menschen. Ihr werdet seine Zeugen sein. Amen. Und Jesus, wir danken dir, dass du lebst, dass du auferstanden bist, dass die Zeugen was zu bezeugen haben, dass du nicht eine gute Idee bist oder eine schöne Legende, sondern der lebendige Gott in unserer Mitte. Und wir danken dir, dass du deinen Heiligen Geist sendest auf jeden von uns. Und wir rechnen damit und wir bitten neu darum, gerade in diesen Tagen vor Pfingsten, dass du kommst mit deiner Kraft und dass du jeden von uns bevollmächtigst, dich zu bezeugen, da wo du uns hinstellst. Danke, Herr, dass wir keine Angst haben müssen. Und danke, dass selbst wenn wir Angst haben, dass dein Heiliger Geist davon nicht aufgehalten wird und trotzdem wirkt. Halleluja. Amen.